Ingressive präsentiert das Magnus-Archiv. Episode 54 Stillleben.
Aussage von Alexander Scapelhorn bezüglich seiner Evaluierung des Tierpräparators The Trophy Room in Barnet. Ursprüngliche Aussage, abgegeben am 23. Juni 2013. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt.
Ich versuche nicht nach dem Äußeren zu urteilen. Ich kann nachvollziehen, wie sich all diejenigen fühlen, die von ihrer Umgebung instinktiv geschmäht werden. Nicht nur, weil ich selbst jemand bin, den man wohl großzügig als seltsam aussehend bezeichnen könnte, sondern weil ich beruflich für das Finanzamt arbeite. Und Sie sollten sehen, wie die Leute vor Ihnen zurückschrecken, wenn sie erfahren, dass Sie für das Finanzamt arbeiten. Ich versuche also nicht oberflächlich zu sein und jedem eine Chance zu geben. Und so war ich mit einer, man könnte sagen, aggressiven Aufgeschlossenheit auf meinem Weg zur Inspektion von The Trophy Room, einem Geschäft für Tierpräparate, in der Nähe von Woodside Park in Barnet. Ich hatte nie großes Interesse an der Taxidermie gehabt, mit Ausnahme vielleicht von ein paar interessanten Exponaten im Naturkundemuseum, aber ich war mir sicher, dass sie ihren morbiden Ruf nicht verdient. Natürlich hatte ich vor, die verschiedenen Schaustücke zu inspizieren, um sicherzugehen, dass sie nicht zur Geldwäsche verwendet wurden, und sollte sich herausstellen, dass sie Teil krimineller Aktivitäten waren, hätte ich mir eine schlechte Meinung wohl erlauben können, aber ich wollte nicht voreilig sein. Der Trophy Room war seit etwa 30 Jahren ein fester Bestandteil von Woodside Park, aber wie viele der anderen Nischengeschäfte lief das Geschäft nur schwer. Die Steuern waren in Ordnung, aber es gab nur sehr wenige Stammkunden und das meiste Geld, das den Laden in den schwarzen Zahlen hielt, stammte aus gelegentlichen Großtransaktionen, die im Verhältnis zu den gekauften Artikeln etwas übertrieben schienen. Alles Anzeichen für Geldwäsche. Sie würden sich wundern, wie viele Geschäfte, an denen Sie täglich auf der Straße vorbeikommen, auf ähnliche Weise genutzt werden. Sie wissen schon, diese Läden, die nie geöffnet haben oder die sich an ein so spezifisches Publikum richten, dass man sich fragt, wie sie überhaupt Geld verdienen können. Nun, oft schaffen sie es nicht ohne unerlaubte Hilfe. Ich bin nicht die Polizei und ich habe nicht die Befugnis, jemanden zu verhaften, Lizenzen zu entziehen oder auch nur eine Geldstrafe zu verhängen, ohne dass es zu großen Schwierigkeiten kommt. Das kommt alles später und von anderen Leuten. Meine Aufgabe besteht lediglich darin, die Einhaltung der Vorschriften und Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche zu erörtern und die Transaktion zu prüfen, um zu bestätigen, dass sie soweit stimmen. Ich finde das faszinierend, bin mir aber bewusst, dass die Mehrheit der Leute, die ich kontrolliere, nicht meiner Meinung ist. Als ich im Trophy Room ankam, wusste ich sofort, dass ich einige Zeit brauchen würde. Der Laden hatte diese Art von Schmutz, der sich nur ansammelt, wenn ein Geschäft jahrzehntelang unverändert bleibt. Die aufgemalten goldenen Buchstaben waren jetzt schmutzig, braun und die Ränder der olivgrünen Markise waren mit Dreck beschmiert. Der ausgestopfte Tiger im Schaufenster war von der Sonne so ausgebleicht worden, dass ich mich vergewissern musste, dass es sich nicht um einen Löwen handelte. So blass waren die Streifen inzwischen. Seine Augen waren glasig und einer seiner Zähne war wohl abgebrochen. Aber trotzdem hatte sein geschwungenes Maul etwas, das mich anzog. Und ich verlor mich so sehr in seinem Blick, dass ich zusammenzuckte, als die Glocke über der Ladentür schriller klang. Ich blickte auf und sah einen überraschend jungen Mann vor mir stehen. Nach dem Aussehen des Ortes zu urteilen, hatte ich jemanden erwartet, der mehr wie ein alter, mürrischer Jäger aussieht, aber stattdessen stand da dieser jugendlich aussehende 20-Jährige, der mir seine Hand zum Schütteln hinhielt. Die Hand fühlte sich fest und sehr trocken an. Ich fragte ihn, ob er der Besitzer sei. Er bejahte und stellte sich als Daniel Rawlings vor. Offenbar hatte das Haus einem alten Freund seines Vaters gehört, der nicht viel Familie gehabt hatte, und als dieser ein paar Jahre zuvor verstorben ist, hatte Daniel es geerbt. Ich fragte ihn, ob er sich überhaupt für Taxidermie interessiere, und er zuckte nur mit den Schultern und winkte mich hinein. Sobald ich die Türschwelle überschritten hatte, schlug mir dieser Geruch entgegen. Er war so penetrant, dass man ihn fast schmecken konnte, als hätte jemand eine Lilie ermordet und sie zum Verrotten unter die Dielen gesteckt. Es war ein furchtbarer Geruch. Ich drehte mich zu Daniel und sah, wie er sich eine Zigarette anzündete, ganz so, als würde er mir bezüglich des Geruchs zustimmen. Er zuckte nur wieder mit den Schultern und sagte, das seien die Chemikalien, während er einen Blick auf die Sammlung von präparierten Tieren warf. Das war dann der Moment, als ich sie auch bemerkte. Hunderte von glasigen, toten Augen starrten mich aus allen Richtungen an. Ein riesiger Elch vor mir, ein Regal voller Eichhörnchen an der Wand, unbewegliche Raben, die an einem alten elektrischen Kronleuchter befestigt waren, und Dutzende und Aberdutzende von Fischen, die auf Tafeln montiert oder in künstlichen Becken versiegelt waren. Fell, Federn, Schuppen. Ich war von jeder möglichen Art von toter Haut umgeben, und alle waren sie in unheimlicher Regungslosigkeit erstarrt, als wären sie in einer Welt gefangen, in der die Zeit einfach stehen geblieben war. Alles außer ihren Augen natürlich. Ihre Augen waren nie lebendig gewesen und sie schienen alle in meine Richtung zu starren, sodass ich, wenn ich sie mir zu genau ansah, in dieses nicht sehende Glas starren musste. Ich nahm mir einen Moment Zeit, um mich zu beruhigen und mich daran zu erinnern, dass ich beschlossen hatte, den Laden oder seinen Besitzer nicht vorzuverurteilen, nur weil viele Menschen ausgestopfte Tiere als beunruhigend empfinden. Ich meine, ich konnte mir vorstellen, selbst zu diesen Menschen zu gehören, und ich kämpfte mit aller Kraft gegen das Gefühl der Falschheit an, das ich in meinem Verstand einzunisten schien. Ich zwang mich, Daniel ein vages Kompliment über die Vielfalt seiner Schaustücke zu machen, während er sich eine weitere Zigarette anzündete. Ich überlegte, ob ich das Rauchverbot erwähnen sollte, aber das war eigentlich nicht der Grund meines Besuchs. Also fing ich stattdessen an, über Geldwäsche zu reden. Er nickte und sagte, er habe den Brief mit der Ankündigung der Inspektion erhalten und alle Konten und Transaktionen der letzten Jahre für mich bereitgelegt. Er erklärte, da er das Geschäft erst vor kurzem übernommen habe, wisse er nicht viel über die Maßnahmen und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche. Das war Musik in meinen Ohren, denn es gibt nur wenig, was mir mehr Spaß macht, als einem engagierten, neuen Geschäftsinhaber die Grundlagen zu erklären. Und nach wenigen Minuten hatte ich die glasigen Augen vergessen, die mir durch den Raum zu folgen schienen. Zumindest zum Großteil. Daniel schien bemerkenswert interessiert, als ich ihm die grundlegenden Prüfungen im Rahmen der Sorgfaltspflicht erläuterte. Aber das war nicht das erste Mal. Die Leute, insbesondere neue Unternehmer, werden hellhörig, wenn das Finanzamt zu Besuch kommt. Ich versuche zwar, meine Position nicht auszunutzen, aber die Leute nehmen den Besuch eines Steuerfahnders sehr ernst, und das kann dazu führen, dass sie ein ausgesprochen aufmerksames Publikum darstellen. Daniel wirkte jedoch weder panisch noch besorgt, sondern einfach nur neugierig. Er stellte alle richtigen Fragen und hatte immer ein gutes Beispiel für einen der abstrakteren Aspekte der Diskussion parat. Alles in allem war es eine wahre Freude, mit ihm über Geldwäsche zu reden. Nach einer Weile hatte ich sogar aufgehört, den Geruch zu bemerken, obwohl ich ihn immer kurz in den Pausen riechen konnte, bis ich Daniel eine neue Zigarette angezündet hatte, was in der Regel fast unmittelbar nach der letzten geschah. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie seine Lunge ausgesehen haben muss. Das Einzige, was mir etwas seltsam vorkam, war, dass er versuchte, Augenkontakt zu vermeiden, indem er immer in Richtung des Bodens oder der präparierten Tiere schaute, aber nie direkt zu mir. Das war ein wenig beunruhigend, aber ich habe einen Cousin mit Autismus, also war die Situation für mich nicht völlig neu. Schließlich war das Gespräch zu Ende und Daniel erläuterte mir einige der möglichen Maßnahmen, die er einführen wollte. Angesichts der Tatsache, dass er die einzige Person war, die derzeit im Trophy Room beschäftigt war, erschienen sie mir etwas übertrieben, aber Ich wollte ihm nicht sagen, er solle weniger vorsichtig sein. Ich fragte dann, ob ich einen Blick in seine Bücher werfen könne, woraufhin er erneut nickte und mich in das Hinterzimmer führte. Das Büro hinter dem Ladenraum war klein und sehr sauber. Der meiste Platz wurde von einem großen Schreibtisch aus Eichenholz eingenommen, und ich konnte eine weitere Tür sehen, die zu etwas führte, das, nach den Tischen und Säcken mit Sägespänen zu urteilen, die Werkstatt zu sein schien. Daniel übergab mir seine Geschäftsbücher, Bankunterlagen und Quittungen und überließ mich der Arbeit. Nichts davon war digitalisiert worden, und ich merkte schnell, dass es lange dauern würde, bis ich alles durchgesehen hatte. Der Geruch war hier hinten zum Glück schwächer, also war es nicht so schlimm, wie es hätte sein können. In diesem Raum gab es auch präparierte Tiere, allerdings anders als im Ladenraum. An den Rückwänden hingen Felle und behandelte Tierhäute. Sie sahen sehr alt aus. Bei einigen war ich mir sicher, dass sie aus Afrika oder Nordamerika stammen mussten. Eine schien so alt zu sein, dass schon mein bloßes Ausatmen sie zu Staub zerfallen lassen könnte. Also hielt ich mich davon fern. Auf dem Schreibtisch befand sich ein ausgestopfter Hase, der eine kleine Weste trug. Er erinnerte mich an das weiße Kaninchen aus Alice im Wunderland, auch wenn sein Fell verblasst war und nun einen leichten Gelbton hatte. Ich fand sein Gesicht etwas beunruhigender als die anderen, obwohl ich nicht wirklich sagen kann, warum. Ich habe versucht, ihn nicht genauer anzuschauen, während ich die Unterlagen des Ladens durchging. Es sah nicht so aus, als ob Geldwäsche im Gange wäre, was eine Erleichterung war. Die Preise, die die Leute gelegentlich für ausgestopfte Kreaturen zahlten, waren sehr hoch, aber ich bin beileibe kein Experte auf diesem Gebiet und in den Büchern schien es nichts Verdächtiges zu geben. Ich fragte mich allerdings, an was für Leute er verkaufte. Vom Hinterzimmer aus konnte ich 4 Kunden beobachten, die im Laufe des Tages den Laden betreten hatten. In jedem Fall konnte ich mitverfolgen, wie sie mehr und mehr verunsichert wirkten, bevor sie schließlich zur Tür hinausflüchteten und dabei versuchten, ihre Angst zu rationalisieren. Ich wusste, wie sie sich fühlten. Es war schon fast Feierabend, als Daniel zurückkam, um nach mir zu sehen. Ich überbrachte ihm die gute Nachricht. Er schien nicht sonderlich erleichtert zu sein, aber er sagte mir, dass er sich freue, das zu hören. Dann lachte er und fragte, ob ich wisse, was für eine Ehre mir zuteil wurde. Ich wusste es nicht. Er erklärte mir, dass ich hier unter einigen der ältesten Häuten der Welt säße. Seine Worte. Um ehrlich zu sein, hatte mich das etwas nervös gemacht und ich warf einen unruhigen Blick in Richtung der Werkstatt. Bevor ich mich daran erinnern musste, dass ich seinem seltsamen Beruf gegenüber aufgeschlossen sein wollte. Daniel begann, die ausgestellten Stücke durchzugehen. Büffelfelle aus Nord- und Jaguarfelle aus Südamerika. Ein Wolfsfell aus dem frühen Mittelalter. Der Hase, sagte er, sei Teil der Weltausstellung von 1851 gewesen und habe dazu beigetragen, dass das viktorianische England ganz verrückt war nach diesem Handwerk. Mir gefiel nicht, wie er das Wort verrückt betont hat. Schließlich zeigte er auf das älteste der Stücke. Er erzählte mir, dass es sich um die Haut eines Gorillas aus Karthago handelte, die Hanno der Seefahrer im 5. Jahrhundert vor Christus mitgebracht hatte, und dass es sich dabei um das älteste Präparat der Welt handeln könnte. Um ehrlich zu sein, habe ich ihm das nicht geglaubt. Selbst wenn die Haut eines Gorillas mehr als 2 Jahrtausende überdauert haben sollte, erschien es mir unwahrscheinlich, dass sie im Hinterzimmer eines Geschäfts in Barnet zu finden war. Sie war jedoch eindeutig sehr alt, und ich stellte es nicht in Frage. Ich wollte mich gerade entschuldigen und gehen, als die Glocke am Eingang des Ladens ertönte und ein paar krude Stimmen mit seltsamem Akzent nach Daniel riefen. Sein Gesicht wurde ausdruckslos und er bat mich, ihn einen Moment zu entschuldigen und ließ mich abrupt allein im Hinterzimmer zurück. Ich hörte, wie die Männer etwas über das Entladen eines Lieferwagens sagten und dann läutete die Glocke erneut und Daniel war weg. Ich war allein. Ich war gerade dabei, meine Sachen zu packen und einige letzte Notizen für meinen Bericht zu machen, als ich etwas hörte. Es war gedämpft, aber es schienen definitiv Worte zu sein. Es hörte sich an, als käme es aus dem Fußboden. Ich schaute nach und entdeckte einen Metallring, der mit einer kleinen Luke verbunden war, die ich zuvor nicht bemerkt hatte und von der ich annahm, dass sie in den Keller führen musste. Und wieder war da das Geräusch. Ich warf einen Blick in den Ladenraum, um zu sehen, ob Daniel zurückgekehrt war, aber er war leer. Ich wusste, dass es eine dumme Idee war, die Luke zu öffnen. Ich kann mir kein einziges Szenario vorstellen, in dem es gut für mich ausgegangen wäre, aber der ganze Ort war so seltsam, dass ein Teil von mir nicht widerstehen konnte, zu sehen, wie tief der Kaninchenbau war, wenn sie mir den Witz verzeihen. Also öffnete ich sie. Es gab tatsächlich eine Treppe, die scheinbar in den Keller hinunterführte. Wenn es einen Lichtschalter gab, dann habe ich ihn nicht gefunden. Es war unmöglich, über das erste Dutzend Stufen oder so hinaus etwas zu sehen. Das Licht, das von der schummrigen Glühbirne hinter mir hereinfiel, konnte jedoch eine Sache beleuchten. Ein Gesicht. Ich konnte keine Einzelheiten ausmachen, aber es war blass und schwankte leicht hin und her. Der Körper dahinter war in der Dunkelheit verborgen. Es schien zu mir hochzustarren, während es sich bewegte. Es sprach. Die Kadenz war identisch mit der, die ich durch den Boden gehört hatte. »Wir haben hier unten einen. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen.« Es war so monoton, fast mechanisch. Es hörte sich in etwa so echt an, wie der Wind, der durch einen zerbrochenen Felsen weht, sich wie eine Flöte anhört. Das heißt, sie mögen einigermaßen gleich klingen, aber nur eins von beiden wurde von einem tatsächlichen Menschen produziert. Ich wollte etwas sagen, etwas rufen, aber meine Stimme blieb mir im Hals stecken, während sich das Gesicht in die Dunkelheit zurückzog. »Wir haben hier unten einen. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen.« Ich drehte mich um und ging zügig in den Ladenraum zurück. Ich war komplett verängstigt und spürte, wie mir der kalte Schweiß von der Stirn tropfte. In der Tür stand Daniel. Er fragte mich mit einem Lächeln, bei dem mir schlecht wurde, ob es mir gut ginge. Und schließlich sah er mir in die Augen. Ich erkannte den glasigen Blick. Es waren dieselben Augen, die mich aus hunderten mit Sägemehl gefüllten Augenhöhlen im Raum anstarrten. Als sie sich alle zu bewegen begannen, wäre ich fast zusammengebrochen. Wenn ich das getan hätte, wäre ich ohne Zweifel tot oder vielleicht noch viel schlimmer. Stattdessen schoss Adrenalin durch meinen Körper und ich stürzte mich auf Daniel, der vor Überraschung zu Boden ging. Es war, als hätte ich einen Sandsack getroffen. Seine beiden Lieferantenfreunde waren zu langsam, um mich einzuholen, bevor ich die Straße hinunter war. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich kann ein ordentliches Tempo vorlegen, wenn es nötig ist und das tat ich fast eine Stunde lang, bevor ich mich endlich sicher genug gefühlt habe, um anzuhalten. Ich hatte großes Glück, wissen Sie? Ich war so vorausschauend, alle meine Notizen zu sammeln, bevor ich die Kellertür geöffnet habe. Das bedeutete, dass ich nicht dorthin zurück musste, sondern einfach einen lupenreinen Bericht schreiben konnte und nie wieder daran denken musste. Außer natürlich, um Ihnen meine Aussage abzugeben. Und das habe ich getan. Egal, was sie da sonst getrieben haben. Geldwäsche war es immerhin nicht. Ende der Aussage. Ich musste mit einigem Unbehagen feststellen, dass der Trophy Room immer noch im Geschäft ist und immer noch von Daniel Rawlings geführt wird. Das ist die Art von Spur, die wir in solchen Fällen sonst nie bekommen. Immer noch aktiv und für Nachforschung verfügbar? In Anbetracht der hier geschilderten Ereignisse hatte ich jedoch große Bedenken, jemanden vor Ort zu schicken. Ich vertraue meinen Assistenten vielleicht nicht ganz, aber ich habe auch nicht vor, sie zu verlieren. Sascha hat sich freiwillig gemeldet. Ich hatte sie gewarnt, dass es gefährlich sein könnte, aber sie schien sehr interessiert an diesem Fall zu sein. Am Ende war es eine ziemliche Enttäuschung. So unheimlich die Schaustücke auch waren, gab es offenbar weder eine Gestalt im Keller, den Rawlings sie ohne Umschweife hatte untersuchen lassen, noch irgendeinen anderen merkwürdigen Aspekt an dem Laden. Rawlings leugnet jede Erinnerung an seltsame Lieferanten, aber ich bin mir sicher, dass ich meinen Verdacht in dieser Sache nicht näher erläutern muss. Wir können nichts beweisen, und wenn er nicht reden will, können wir nur wenig tun, um ihn umzustimmen.
Er bestreitet auch, derselbe Daniel Rawlings zu sein, der 2006 in Edinburgh verschwunden ist. Er hat Sascha erlaubt, ein Foto von ihm zu machen, und ich habe die verfügbaren Bilder mit denen des verschwundenen Daniel Rawlings verglichen. Es ist wirklich seltsam. Sie sind unterschiedlich groß, unterschiedlich gebaut, haben unterschiedliche Gesichtsformen. Aber ihre Haare sind identisch. Ihre Augen hingegen sind es nicht. Und es fällt mir schwer zu glauben, dass sie ein und dieselben Person sein könnten. Eine weitere Sackgasse. Ende der Aufnahme. Nachtrag. Ich bin in Gertruds Wohnung eingebrochen. Bei meiner Nachforschung bin ich darüber gestolpert, dass ihre Wohnung noch nicht neu vermietet wurde. Ein kurzes Gespräch mit dem Makler bestätigte, dass es aufgrund der Art und Weise ihres Verschwindens und ihres Todes einige rechtliche Verzögerungen gibt und dass sie für die nächsten 6 Monate bezahlt war, weswegen noch keine Räumung stattgefunden hat. Also bin ich eingebrochen. Es war nicht einfach und wegen des Fensters hatte ich nicht viel Zeit, bevor ich die Sirenen hören konnte, aber ich glaube, ich bin davon gekommen. Ich habe dadurch ein paar Dinge gelernt. Erstens hat Gertrude ein sehr minimalistisches Leben geführt. In der Küche gab es nichts außer Teebeuteln, einer Kanne, einem Wasserkocher und einer einzigen Tasse. Ihr Bett war fein säuberlich gemacht und sie hatte ein einziges Bücherregal, das mit einer Reihe von Büchern, hauptsächlich über Geschichte, gefüllt war. Nach der Tasche zu urteilen, die ich in der Nähe gefunden habe, muss sie wohl dazu geneigt haben, Bücher zu entsorgen, nachdem sie sie gelesen hatte. Sie hatte keinen Fernseher, aber dafür etwas anderes, das mein Interesse geweckt hat. Ein Laptop-Ladekabel. Von dem dazugehörigen Laptop fehlte jedoch jede Spur. Aber die Tatsache, dass sie einen besessen haben könnte, steht nun ganz weit oben auf meiner Prioritätenliste. Trotzdem hat mehrere Wohnungen nur wenig Neues geliefert. Obwohl sie weiter belegt, dass der Eindruck, den ich von Gertrude gehabt habe, kaum weniger zutreffend hätte sein können. Langsam habe ich das Gefühl, dass die einzige richtige Annahme, die ich über sie gemacht habe, die war, dass sie wahrscheinlich Tee gemocht hat. Ah, und ich habe eine Handvoll Bücher in ihrem Regal durchgesehen. Sie waren sehr gut gepflegt, mit der Ausnahme, dass jedes Mal, wenn das Gesicht einer Person auf dem Einband abgebildet war, die Augen ausgeschnitten und sehr sorgfältig entfernt worden waren. Ende des Nachtrags.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fanübersetzung und Vertonung und freigeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch RustyQuill.com.